Die ganzen Dividenden, alles steuerfreies, Aktien, Kursgewinne, es ist alles steuerfrei auf Zypern. Das ist halt sehr, sehr spannend. Auch wenn man Firmen verkauft aus der Holding heraus, sind auch die Gewinne auch komplett steuerfrei. Ne? Das ist gerade für einen Unternehmer, der auch mal irgendwann einen Exit plant, auch super spannend.
Waldemar Pautow ist mein heutiger Gast im Interview. Wir haben das sehr, sehr spontan aufgenommen auf einem Event in München. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, persönlich mit seinem Unternehmen. Er bringt aber auch große Brands, große Firmen zu mehr Umsatz, zum Erfolg. Er investiert auch sehr erfolgreich in verschiedenste Branchen, unter anderem auch in Nordzypern, in Immobilien, was sehr, sehr spannend ist für viele Leute, auch die gerne auswandern möchten. Er selber ist ausgewandert, hat den Kommunismus erlebt und wir sprechen heute über Geld, über das Auswandern, über die ganzen Investmentmöglichkeiten, auch auf Zypern und so weiter und so fort. Und ich möchte an dieser Stelle einfach ganz kurz mitteilen, wie die Tonqualität kann ab und zu nicht ganz optimal sein. Auch die Bildqualität ist nicht so, wie du es dir wahrscheinlich von uns auch gewöhnt bist. Das möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen und mich, ja, kurz entschuldigen. Es war halt eine spontane Aufnahme und wir waren da nicht on point, wie es sein müsste. Aber du wirst trotzdem einen massiven Mehrwert rausziehen. Wir haben alles gemacht, um das Ganze möglichst audio und visuell noch zu optimieren. Und ohne lang um den heißen Brei jetzt weiter zu sprechen. Ich wünsche trotzdem viel, viel Erkenntnisse und viel Spaß mit dem Interview.
Am besten kannst du dich nachher selber vorstellen, ganz kurz zwei, drei Worte, aber du bist ja Unternehmer, du bist erfolgreicher Investor auch in Nordzypern zum Thema Immobilien unter anderem. Du hast verschiedene Unternehmen gegründet, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, unseren Zuschauern, ja, wer bist du? Was machst du genau?
Gerne, ja. Schön, dass ich hier sein darf. Freue mich aufs Interview. Bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. War immer so in der Vergangenheit eher so der Mann dahinter, so im Hintergrund auch strategisch auch unterschiedliche Unternehmen aufgebaut, verkauft einen Teil davon. Und jetzt darf ich auch mal vor der Kamera sitzen sozusagen. Ja, freue ich mich auch sehr. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Wir sind mit meiner Frau 2018 nach Zypern ausgewandert von Deutschland. Und ja, bin glücklich verheiratet, habe einen kleinen Sohn. Und lebe auf Zypern und bin halt sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs, auf Masterminds unterwegs, in unterschiedlichen Bereichen, sei es Thema Unternehmertum, Marketing, das sind so die Punkte, die mich auch interessieren. Und ursprünglich komme ich eher aus dem Banking und Finance und das ist so die zweite Geschichte, die mich, also das eine ist das Kopf, Banking und Finance, und Herz hängt so Unternehmertum, Marketing,
Okay.
strategische Sachen zusammen, ja.
Ja, du hast auch beim Mittagessen, wenn wir darüber gesprochen, du bist eher so eben die Person hinter der Kulisse. Jetzt habe ich auch, oder du hast mir vorher gerade gesagt, der echte Kapitalist so ist
Ja.
zumindest in Social Media dein Handle. Was ist Kapitalismus? Was ist Kapitalismus für dich?
Gute Frage. Also vielleicht mal so zum Kontext ein bisschen. Ich komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion sozusagen, das heutige Kasachstan, da bin ich geboren. Sind 94 mit meinen Eltern, meinem Bruder, sind eben nach Deutschland gekommen. Und also da war ja nichts Kapitalistisches. Dort war ja alles nur Sozialismus sozusagen oder halt auch Kommunismus. Alles, was mit Geld zu tun hatte, war eher so wirklich abschreckend und böse und so weiter. Und das war auch bei mir im Kopf drin damals. Ne? Also wir sind nach Deutschland gekommen und ich habe mich aber dann irgendwann, also vielleicht mal so von der Story her, ne? Also ich war auf der Hauptschule, Realschule, habe dann mal Abi nachgemacht. Ich war ein bisschen Spätzünder, so sage ich das immer so ein bisschen zu mir. Und dann eben duales Studium in Stuttgart gemacht bei der Bank, Banking und Finance. Und also seit ich 14 war, wollte ich unbedingt bei der Bank arbeiten. Ich wollte irgendwas mit Geld machen, weil das war schon irgendwie so ein Treiber. Geld, weil also so Nachgang reflektierend ist es ja immer so, wenn irgendwann mal ein Mangel da war, willst du davon mehr haben. Ne? So, und das war, also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei uns ein super Mangel war, aber es ist jetzt nicht so, dass wir so aus super krassem Hause kommen, vor allem wenn du da irgendwie auch umsiedelst, ist halt sehr, sehr viel damit verbunden. Genau, und wenn du einen kommunistischen Hintergrund hast, auch die Eltern eher so geprägt sind, dann passiert sehr viel auf unterbewusster Ebene und dann bin ich sehr, sehr am Anfang sehr selbstständig, mit 21 selbstständig dann geworden und wirklich Vollgas gegeben, auch gerade im Finanzbereich. Und ja, das war so das Thema Geld und Geld hat immer eine große Rolle gespielt. Und aber Kapitalismus als solches, so im Nachgang, was ich verstanden habe, ist halt so, hey, wie kann ich Ressourcen gut, effektiv einsetzen? Und Ressourcen ist nicht nur Geld. Ressourcen ist Energy, Emotionen, Netzwerk. So, und das sind halt all diese Punkte, die halt da super, super wichtig sind. Und deswegen ist echter Kapitalismus betrachtet aufs Unternehmertum. Der eine der Kombination ist einfach eine saubere, effiziente Einsatz von Ressourcen.
Okay, ich meine, das Wort Kapitalismus ist ja gerade, ich sage jetzt mal in Deutschland, allgemein bei uns im Dachraum, im deutschsprachigen Raum, ist es extrem verpönt, oder? Mhm. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Mythen darüber auch, was wirklich ein echter Kapitalismus ist. Ja. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu deiner Vergangenheit. Wie stark hast du denn diesen Sozialismus auch erlebt? Also wie muss man sich das vorstellen, auch jetzt auf der finanziellen Ebene, oder? Es ist immer dieser Clash zwischen Sozialismus, absolut, Kapitalismus und, wie gesagt, viele Mythen und so weiter. Ja.
Also ich würde sagen, ich habe eigentlich recht gutes Gedächtnis, also ich kann mich noch an sehr viele Dinge in der Kindheit erinnern. Ne? Und ich sage jetzt sogar noch nicht mal Sozialismus, sondern sogar noch kommunistisch geprägt, ist halt mit Planwirtschaft, alles wird eigentlich so... du bist eigentlich nicht Unternehmer, sondern du bist eigentlich nur, also du bist irgendwie ein kleines Zahnrad in diesem großen Verwaltungsapparat, und du triffst eigentlich keine Entscheidungen für dich, sondern viele Dinge werden für dich, also das ist zum Thema Freiheit, zum Thema Eigenverantwortung, so das ist eigentlich dort so allen Leuten komplett abgenommen worden, ne? Und woran hat sich das eigentlich am meisten ausgewirkt? Also bei uns, mein Onkel zum Beispiel, der ist schon 1991 nach Deutschland sozusagen zurück, weil bei uns ist die Oma und Opa ist sozusagen deutsch aufgewachsen, auch in deutschen Dörfern, so in der Sowjetunion. Und mein Onkel hat uns zum Beispiel mal so Pakete aus Deutschland geschickt. Oder wir waren auch mal zu Besuch mal da. Und da gab es mal diese Goldbeeren, diese Haribo-Goldbeeren. Und das war halt für uns, also wirklich für mich war das, es gab es dort nicht. Also das, und das war so Planwirtschaft, Kommunismus. Also du hast halt so Basic-Dinge gehabt, wie Brot, Wurst. So, also das hast du halt schon alles aus Bauernhöfen alles bekommen. Aber so die westlichen Produkte, das war für uns so, wenn wir da was mal in die Hand bekommen haben, war das halt total krass. Und ich kann mich da halt als Kind halt super dran erinnern, weil das so... Süßigkeiten war für mich so irgendwie total strange damals. Und wenn wir was hatten, dann haben wir uns halt super gefreut. Und das ist so, Kapitalismus ist so Freiheit und man kann alles haben in der Theorie. Und Kommunismus war halt, hey, man kriegt einem vorgegeben, was zu tun ist und sozusagen, was du haben darfst und was nicht.
Was löst denn das jetzt in dir aus, wenn du so deine Erfahrung gemacht hast als in der Kindheit und so weiter und jetzt siehst, wie zum Beispiel in Europa, in Deutschland und so weiter die Leute jetzt unterwegs sind, die Politik unterwegs ist und so weiter. Was löst das dann schlussendlich jetzt in dir aus?
Es gibt ja auch Phasen im Leben, ne? Also was löst es jetzt aus und was hat es vielleicht vor 5 Jahren ausgelöst oder was hat es vor 10 Jahren ausgelöst? Und heute sehe ich das, also heute habe ich eher, also dadurch, dass ich seit 2018 einfach nicht mehr in Deutschland bin, obwohl da immer noch sehr viel Firmen und sehr viel Geschäft ist. Ich finde es, also für die Unternehmer in Deutschland finde ich das eigentlich sehr traurig, was in Deutschland passiert, also auch die letzten 5 bis 10 Jahre eigentlich passiert, mit ganz viel Bürokratie, Abgabenlast steigt. Also eigentlich möchte man sich weiterentwickeln als Unternehmer und wachsen. Das ist ja so das Ziel, ein persönliches Wachstum, aber auch unternehmerisches Wachstum. Aber man kriegt halt schon immer mehr und mehr Korsetts, Vorschriften, Regularien und dann auch Besteuerung, so all diese Topics, die dann eben dazukommen. Und das ist eigentlich schon schade zu sehen, wie die Weltmacht Deutschland eigentlich so die letzten 15, 20 Jahre immer mehr und mehr abbaut. Das, also eher so Trauer und Mitgefühl, das ist, wenn man das jetzt in Emotionen beschreibt, wirklich, ich habe sehr viele Freunde, die in Deutschland Unternehmer sind. Auch, also wirklich 8-stellig, 9-stellig zum Teil sind. Das ist schon krass, was mit denen passiert, so auch mit den Firmen.
Du hast ja dann deinen Entschluss gefasst, hast gesagt, okay, ich mache das sozusagen nicht mehr mit quasi, oder? Und ich ziehe davon. Ich wechsle meinen Standort oder ich suche mir eine bessere Möglichkeit.
Ja.
Wie ist es dazu dann bei dir abgelaufen? War das einfach für dich? Es gibt auch in Deutschland die Bezugssteuer, heißt es, glaube ich, ja, oder so. Ja. Ich meine, ist ja nicht ganz so einfach, auf der emotionalen Ebene das zu machen und dann natürlich auf der technischen Seite eben mit den Steuern und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du mal uns ein bisschen die Reise mitnehmen. Wie ist das bei dir vonstatten gegangen?
Ja, gerne. Persönliche Entwicklung war mir immer viel wichtiger als Geld, auch wenn ich sage Kapitalismus. Weil ich glaube ganz fest dran, umso mehr man sich selber entwickelt, die eigene Persönlichkeit, umso, das andere ist nur ein Ergebnis von Energy, was auch fließt, so, ne? Ob das jetzt Geld ist, Personen, Netzwerk, Emotionen. So, da war ich zum allerersten Mal beim, ich weiß nicht, vielleicht die Zuschauer, Zielgruppe ist Tony Robbins. So, da war ich 2010 das erste Mal auf so einem Event bei ihm, UPW, es war damals noch in Rimini. Und oder Rom oder so, in Italien. Und das war super spannend für mich, weil ich habe zwar Bücher von ihm gelesen, aber so ein Event, das ist richtig krass, was das mit einem, also was es mit mir gemacht hat. Und erstaunlicherweise war ich danach jedes Jahr 5 Jahre lang auf so einem Tony-Event. Und das hat mich in der Persönlichkeit entwickelt, es hat mein Netzwerk weiter geformt. Und also für mich war immer klar, Persönlichkeit super wichtig. Freiheit war für mich dann auch sehr, sehr wichtig. Und dann irgendwann auch die Sicht auf die Dinge, was Verantwortung angeht. Also ich bin verantwortlich für mein Leben. So, und 2018 habe ich mit meiner Frau, wir haben geheiratet und sind dann so ein bisschen auf Weltreise gegangen. Meine Frau ist Erzieherin oder war Erzieherin und allein da haben wir schon so eine Brücke gehabt. Wir wollten auf Weltreise gehen. Sie hat aber nur zwei Wochen Urlaub bekommen, weil du dann Schließtage und so, also Regularien, das geht nicht. Das ist nicht mal unbezahlten Urlaub, nichts. Und dann habe ich gesagt, Schatz, ich will halt mein Leben nicht von deinem Arbeitgeber abhängig machen. Und so sind wir halt auch wirklich, haben wir die Entscheidung gemeinsam getroffen, dass sie kündigt und wir dann irgendeine Lösung auf jeden Fall gefunden hätten. Wir sind dann erstmal aber auf Reise gegangen, waren viel in den USA und in Mexiko auch noch unterwegs und sind dann zurückgekommen. Wir haben sehr, sehr lange in Stuttgart gelebt und die letzten so 2 Jahre in Bad Kissingen. Also kennt eigentlich fast kein Mensch, außer du bist so 70 aufwärts. Wirklich. Und so sind wir nach dieser Hochzeitsreise zurückgekommen und haben uns dann, saßen in diesem Bad Kissingen und haben uns angeguckt und haben gesagt, hey, ist es das, wie wir unser Leben die nächsten 10 Jahre leben wollen oder nicht? So, und die Entscheidung war dann eigentlich klar, nee, wir wollen hier weg. So, und es sollte jetzt nicht so rüberkommen wie, hey, wie so eine Flucht weg von, sondern wir haben gesagt, okay, wie stellen wir unser Leben denn überhaupt vor? Was wollen wir? Und wir haben uns halt durch diese Reise haben wir halt gemerkt, Wasser und Sonne, das tut uns wahnsinnig gut für Emotionen, für die Partnerschaft, für Beziehungen, so. Dann haben wir gesagt, okay, also wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre eher so Richtung Thailand gegangen, weil also asiatische Länder liebe ich sehr. Und Laura hat aber, meine Frau hat dann gesagt, nee, es ist eher so 4 Stunden Flugzeit Maximum. Und dann gab es eigentlich nur Mittelmeerinseln. Und da war eigentlich Mallorca, Malta oder Zypern, was für uns in Frage kam. Malta haben wir sehr schnell ausgeschlossen, weil es war 30, 45 Minuten, also zu klein einfach. Und wir haben gesagt, wenn wir wohin gehen, dann können wir uns das so richtig lange vorstellen oder nicht. Ne? Und dann haben wir eigentlich nur noch Mallorca und Zypern gehabt. Mallorca kennen wir beide, lieben wir auch, wirklich super schöne Insel. Und Spanien und die Kultur, so, das hat uns sehr gefallen. Hatten aber auf der anderen Seite halt auch, ich habe Unternehmerfreunde schon gehabt, die in Zypern waren und mir halt so zum ersten Mal auch von dem ganzen Steuersystem dort mal gesagt haben und dann habe ich mich wirklich 3 Monate lang so krass mit diesem ganzen Steuerthematik und was gibt es alles, auch Malta mir angeschaut und Zypern so und dann kam auch eben das Thema Wegzugsteuer an, die damals für mich zumindest zum Glück nicht gegriffen hat und aber dieses Steuerthematik mit Holding dort, die operativen GmbHs dann in Deutschland zu haben, aber die eben zumindest mal die Dividende so steueroptimiert zu behandeln, das fanden wir spannend und dann haben wir gesagt, so, jetzt lass uns mal einfach rübergehen und wenn es so nicht gefällt, dann können wir immer noch nach Mallorca, wo wir wissen, dass es einfach toll ist. Und so sind wir seit 2018 immer noch da und es hat uns sehr gefallen und jetzt sind wir glücklich da.
Sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt nachher auch noch darauf, was das genau bedeutet, auch ja, in Zypern, wie gesagt, sich niederzulassen, was es dafür braucht. Da bist du effektiv mit deinem Netzwerk, auch was du vorhast in Zukunft.
Ja.
Ja, ich sage jetzt mal, der Mann, wo man hingehen muss quasi, oder? Jetzt das Thema Wegzugsteuer. Also wir haben auch immer wieder Kunden, die genau eben auch erfolgreiche Unternehmer sind in Deutschland. Mhm. Und das ist schon ein Riesenthema. Und was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt an diesem Punkt ist, der ist in Deutschland, Unternehmer, Wegzugsteuer, soll ich weggehen oder nicht? Was kannst du mitgeben jetzt aus deiner Sicht, was, auf was man achten muss oder was zum Beispiel auch ein großer Stolperstein bei dir war, zum Beispiel generell? Oder was du siehst in deinem ganzen Support, was du lieferst auch mit anderen Unternehmern?
Also Disclaimer an der Stelle, es ist keine Steuerberatung oder Steuerrat.
Wir reden hier einfach mal ein bisschen.
Genau, also ich finde immer als Unternehmer, egal was du machst, du solltest immer selbst die Verantwortung dafür übernehmen. Also nie sagen, ja, der Steuerberater hat mir das gesagt. Oder so, du kannst alles Mögliche konsultieren, aber am Ende treffe ich die Entscheidung, einen Weg einzuschlagen. So, und dann kann ich nicht sagen, nee, das ist jemand anders. Also so ist halt meine Welt, so sehe ich das. Und ich finde halt, also zu der damaligen Zeit für mich war es halt, ich habe als, egal ob es im Investmentbereich ist oder im Unternehmertum, es geht immer um Risiken und Chancen. So, das ist, so denke ich in meinem Kopf auch. Das bedeutet, dieser Weg oder dieser Schritt, was hätte der für mich an Risiko bedeutet? Habe ich da einen Totalverlust oder was wäre das dort? Ne? Also hätte ich damit kompletten Unternehmen geschadet oder auch persönliche Existenz oder sonst was? Und diese Risiken haben wir sehr, sehr schnell abgeschätzt und haben gesagt, nee, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir haben ein bisschen Geld investiert, also ausgegeben für Wohnungen oder sonst was, die aber dafür tolle Erfahrungen gesammelt und Learnings für die Zukunft und eine Insel gefunden, wo es uns halt vielleicht nicht gefällt. So, und ne, also so sind wir halt an das Ganze herangegangen. Aber die Chance da drauf, ne, also so Risk-Reward-mäßig, haben wir gesagt, hey, die Chance ist aber, uns gefällt es dort unglaublich gut und das Steuersetup funktioniert dort hervorragend und wir finden dort sogar auch sehr gute Freunde und das Umfeld ist gigantisch dort. Und da profitieren wir viel, viel mehr als das, was wir riskieren. Und eigentlich treffe ich häufig so Entscheidungen. Also erstens sehr schnell, was kleinere Sachen angeht. Und bei großen Sachen überlege ich mir, was ist denn das Maximum Down? So, und wenn das nicht irgendwie keinen gefährdet dann, und das Reward, die Chance halt wirklich gut ist, dann probiere ich diesen Weg. Und wenn man halt das schneller macht, also ich habe gestern ein Interview mal, ich höre ab und zu mal Podcasts und dann habe ich gestern ein Interview mal gehört, da hat der Kollege, nenne ich ihn jetzt mal, hat gesagt, umso schneller du Entscheidungen triffst, umso schneller lernst du, also es sei denn halt, das sind K.O.-Entscheidungen, aber so umso schneller, so kleinere Sachen, umso schneller lernst du, umso schneller du lernst, umso besser Iterationen kannst du an dir selber, an deiner Persönlichkeit entwickeln und dann werden deine nächsten Entscheidungen immer besser und besser und besser. So, und das ist, und so sehe ich das halt.
Mhm. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand in Deutschland ist, was wäre so der erste Schritt, was diese Person machen müsste? Jetzt du bist ein Unternehmer, bist in Deutschland, du willst jetzt raus. Was ist so der erste Schritt? Ich glaube, das ist immer das Schwierigste, oder egal was du machst, beim Investieren, kaufst eine Immobilie, wanderst aus, immer. Was ist so der erste Schritt, was man machen sollte?
Also wie gesagt, also einmal weg von und einmal hinzu. Und ich finde, man sollte nie so einen Schritt nur rein weg von, also ich möchte Steuer vermeiden, weg von Steuer. Nee, also es sollte nie Lebensmittelpunkt, nie steueroptimiert, also da wird man langfristig unglücklich. Sondern es sollte halt eher sein, okay, hinzu, was möchte ich denn überhaupt für ein Leben haben, grob. So, es ist immer so plakativ, hört sich das an, ne? Aber es ist wirklich in der Tat, hat uns das sehr viel geholfen. Wir haben also so kleinsten gemeinsamen Nenner, wir haben gesagt, Sonne, Meer, so die, wo gibt es das? So, und dann haben wir angeschaut, zu schauen, was gibt es noch für Rahmenbedingungen? Und ich glaube halt, jetzt der Unternehmer heutzutage in Deutschland, der muss halt sich erstmal klar sein, okay, wenn er es nicht in Deutschland haben möchte, wo möchte er überhaupt hin? und wie sind dann vor Ort die Rahmenbedingungen? Es gibt ja Unternehmer, die können eigentlich aus Deutschland einfach nicht raus, weil sie eigentlich nicht 100% Unternehmer sind, sondern sie sind noch immer operativ sehr viel involviert. Vielleicht nicht mal digital, sondern im Business selber vor Ort irgendwo. Ne? Ich sage jetzt mal, du hast einen Produktionsbetrieb, da sind 500 Mann und du bist aber vielleicht trotzdem noch richtig krass involviert. Dann kommst du nicht von heute auf weg, es sei denn, du planst tatsächlich Exit und du planst dann Betriebsleiter einzuführen und so weiter. So, und dann, wenn das diese Rahmenbedingungen, also operativ alles erledigt ist, dann ist halt der nächste Step, okay, was für Hürden habe ich denn in Deutschland? Zum Beispiel die Wegzugsteuer. Aber auch da gibt es ja mittlerweile wirklich Profis auf dem Gebiet, ne? Die dann eine anständige Beratung geben können. Aber auch die werden dich fragen, okay, wohin möchtest du denn? So, weil je nachdem, ob du zum Beispiel nach Zypern gehst oder nach Dubai gehst oder vielleicht in ein ganz anderes Land gehst, gibt es ja unterschiedliche Doppelbesteuerungsabkommen und Regelungen, die dann für dich, für deine individuelle Situation passen müssen, je nachdem, wo du hin möchtest. So, und dann greifen andere Regeln und dann kann er dir auch nur dann so einen Plan machen, wenn er weiß, wo du hin willst. Das heißt, erstmal sich auch beschäftigen, was man eigentlich möchte. Sonst.
Also das heißt eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, dann einfach mal überlegen, okay, wo will ich überhaupt weg? Wie hoch ist der Schmerz? Das ist mal der erste Punkt, oder? Mhm. Und dann mal überlegen, okay, wo könnte es mir passen? Mehr aus diesem, ja, wo will ich hin? Wo könnte ich es mir vorstellen? Nicht unbedingt, wie du sagst, ich will jetzt einfach weg, weil mir jetzt in Deutschland nicht mehr gefällt oder irgendwie sowas. Das ist zum Scheitern verurteilt, so wie ich jetzt nicht verstehe. Und dann einfach mal ja auch schauen, dass du auch operativ das überhaupt umsetzen kannst, oder? Ja. Dementsprechend, okay, spannend. Jetzt ist ja Zypern ist ja immer so ein bisschen schwierig zu greifen. Also wenn man jetzt nicht vor Ort ist, man hört ja sehr, sehr viel in den Medien. Ja. Oder dann gibt es die Geschichte, dann gibt es diesen Mythos, dann gibt es das und so weiter und so fort. Kannst du uns mal näher bringen, wie funktioniert dieser Markt in Nordzypern? Oder viele wollen sich ja vielleicht auch eine Immobilie da kaufen, wollen sich dahin auswandern und so weiter. Wie ist es da wirklich? Wie ist es vor Ort? Wie läuft die Gesetze da und so weiter? Ja. Kannst du einfach mal ein bisschen Licht von dir reinbringen, der das wirklich erlebt, da investiert und da unterwegs ist?
Okay. Also erstmal diese, ich nenne sie mal Vorurteile oder Ansichten. Ne? Also das ist ja nicht nur auf Zypern betrachtet, sondern allgemein, jeder hat ein gewisses Bild im Kopf von etwas, was ihm lange genug durch Medien oder durch Erzählungen irgendwie, aber die wenigsten haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, so, sondern das ist eigentlich nur ein mentales Bild, was man hat durch diese Projektion und Topics, die halt dann reingekommen sind. Das ist so zum Thema Zypern. Deswegen, wenn so gerade am Anfang, hey, wohin wandert ihr denn aus? Ja, nach Zypern. So, und ich meine, viele Bekannte wussten so, ich habe halt nur mal Unternehmen und dann war immer so der erste Impuls, Steuerflüchtlinge. Genau. So, ne? Solche Aussagen. Und das ist aber, wie gesagt, war nie primär steuermotiviert, sondern es war irgendwann mal so dritter, vierter Punkt auf dieser großen Liste. Und man muss auch unterscheiden, also es gibt ja, Zypern ist ja so in zwei Teile geteilt. Ja, einmal, wir haben den Südteil, der auch griechisch sprechend ist, und wir haben den Nordteil, der besetzte Teil, der auch türkisch sprechend sind. Wir wohnen jetzt im Süden, so das ist noch alles außerhalb der EU, der Norden ist nicht anerkannt, so nirgendwo, und auch außerhalb der EU so damit. Und es ist ja, also es gibt Firmen-Setups, ja, dann gibt es deine Firma, dann gibt es dich als Person. Ja, deine natürliche Person, wo hast du deine Steuerresidenz, kannst du ja auch nochmal verteilen, heißt ja nicht gleichzeitig, wo deine Firma ist, dass da auch der Steuerresident. Und dann gibt es halt auch noch den Aspekt, wo investierst du? Investierst du in welche Assetklassen investierst du, in welchen Märkten, in welchen Regionen und so weiter. So, und mein Setup ist eigentlich so, dass ich also in Zypern meine Holding habe, dann meine Beteiligung in Deutschland und auch weltweit so ein bisschen jetzt mehr und mehr dazukommt, da die Beteiligung habe, also Anteile an Unternehmen. Dann gibt es natürlich irgendwie so das klassische Aktienthema, was halt auch sehr, sehr spannend auf Zypern ist, weil die ganzen Dividenden, alles steuerfreies Aktien, Kursgewinne, es ist alles steuerfrei auf Zypern. Das ist halt sehr, sehr spannend. Auch wenn man Firmen verkauft aus der Holding heraus, sind auch die Gewinne auch komplett steuerfrei. Ne? Das ist gerade für einen Unternehmer, der auch mal irgendwann mal einen Exit plant, auch super spannend. So, und dann gibt es aber diesen Gesichtspunkt Investitionen. Und Investitionen, also ich habe sehr, sehr viel im Immobilienmarkt in Deutschland sehr, sehr investiert, wo ich aber gerade sehr viel, also vor 2 Jahren habe ich angefangen, alles runterzufahren. Und jetzt finde ich aber den Markt wieder so spannend, dass ich jetzt gerade so sehr, sehr viel schaue und auf Einkaufstour, so würde ich jetzt mal bezeichnen. Und aber ich schaue halt noch, wo sind Märkte, wo gibt es dynamische Märkte und wo sind sie spannend, auch für die nächsten 5 oder 10 Jahre, wo ist Wachstumspotenzial? Ne? Das ist ja auch als Unternehmer, guckst du ja auch so nicht nur auf Investments oder auch ne, im Kryptobereich schaut man ja auch, wo hat man Wachstumspotenziale. Und als ich 2018 nach Zypern kam, habe ich mich direkt am Anfang 2019, so Januar, Februar, März, habe ich mich sehr, sehr viel mit dem Immobilienmarkt dort angefangen, also zu beschäftigen, weil man gesagt hat, kauf mal nicht, so für uns selber. Und die Preise waren damals schon absurd, absurd hoch im Süden, ne? Aber absurd gering im Norden. Jetzt kann man sagen, hey, wie kann man in einem nicht anerkannten Staat oder einem besetzten Staat überhaupt investieren und so weiter. Das ist korrekt, aber wie in jedem Markt, ist der Markt reguliert, nicht reguliert und so weiter, gibt es sozusagen Risiken und Chancen. So, und ich bin dann hergegangen, habe versucht, diese Chancen abzuschätzen durch Wachstum, aber auch vor allem die Risiken, das war viel, viel wichtiger in so einem intransparenten Markt, wo sind da die Risiken? Und dann war das größte Risiko war halt Eigentumsverhältnisse und Baugenehmigungen. So, das kann ich selber, das kann kein Investor selber prüfen, weil er gar nicht die Zugänge zu Amtsgerichten oder zum Grundbuchamt, so Land Department, hast du nicht. So, also habe ich mir als allererstes einen Anwalt geholt, der in Deutschland studiert hat, Jurist ist und in Nordzypern lebt, aber auch Deutsch spricht und so weiter. So. Und den habe ich dann halt beauftragt. Also immer, wenn ich irgendwie was gefunden habe, so, ich habe hobbymäßig so ein bisschen angeschaut, dann habe ich gesagt, so, jetzt guck dir das mal Ganze mal an. Und dann hat er wirklich immer geprüft und ich habe ihm dann auch sehr viele Fragen gestellt, weil ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man irgendwo investiert, dass man A, in die Anlageklasse ein gewisses Verständnis dafür hat, also Geld verstehen und so und wie kann man das, also Investment auch verstehen, aber halt auch den Markt verstehen, weil wenn du das nicht weißt, dann ist es eher Lotto oder es ist immer Gambling so ein bisschen, dann könnte ich auch ins Casino gehen und deswegen habe ich mal so, okay, was ist Risiko und was ist ab? Und er hat mir dann sehr, sehr viele Sachen auch gezeigt, worauf man achten muss in den Title Deeds, also in Grundbuchurkunden, Eigentumsurkunden. Und ich habe ja vorhin von diesem Konflikt erzählt, wie es aufgeteilt ist und wer, also in der Mittagspause, ne, von wer ist da in den Süden, in den Norden. Wenn man das einfach mal googeln, Zypern-Konflikt, dann sieht man wirklich auch eine hoffentlich objektive Darstellung beider Seiten. Ne? Also nicht nur so, ja, die Türken sind die Bösen, ne? Die sind da einmarschiert, sondern was ist denn eigentlich im Süden passiert? Wenn man das mal wirklich objektiv betrachtet, das ist ganz spannend. Und das bedeutet ja nicht, dass sämtliches Land, was im Norden gibt, Südzyprioten gehört hat. Überhaupt nicht. Da gab es ja trotzdem Menschen, die auch vor 74, vor der Besatzung sozusagen das Land gehört haben. Und jetzt finde ich das sehr anmaßend zu sagen, hey, Marc, du hattest jetzt Land, du hast Ländereien, die haben dir 1970 schon gehört und du darfst sie die nicht verkaufen an mich. So total absurd, weil das ist ja geklärt, Eigentumsverhältnisse sind geklärt, es ist dein Land und jetzt gibt es irgendjemanden, der sagt, nee, du darfst es nicht verkaufen. Das ist ja Kommunismus so auf die Art. Ne? So, das, also kommt nicht in meinen Kopf rein. Deswegen, wenn die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, und deine Baugenehmigung vorlegen oder alles, oder wenn Gebäude entsteht ist und es ist alles abgenommen und es, die Baugenehmigungen waren da, dann ist doch alles rechtlich einwandfrei. Ja? Also diese ethische Komponente möchte ich da jetzt gar nicht irgendwie einwerfen, sondern es ist rein rational, kann es ein gutes Investment sein, ja oder nein?
Was ist das? Also ich meine, wir können das Thema Zypern, könnten wir, glaube ich, stundenweise darüber diskutieren. Es geht hier einfach mal darum, einfach mal auch das Thema unseren Zuschauern auf dem Kanal ein bisschen näher zu bringen, weil wir immer wieder ja auch Kunden haben, die gerade auch aus Deutschland sich für dieses Thema interessieren, oder? Und deshalb fand ich es auch so super spannend, dass du da so viel weißt darüber und so aktiv bist auch. Aber wie gesagt, wir könnten hier Stunden reingehen. Wir haben ja noch was vor, oder? Das heißt, wir können jetzt nicht hier schon einen Podcast aufnehmen. Vielleicht können wir das dann wieder mal wiederholen. Aber du hast es vorhin angesprochen, finde ich super spannend und wichtig auch, was du gesagt hast. Wenn man investiert, muss man den Markt verstehen und so weiter und so fort. Eine Frage, die bei mir sofort gekommen ist, ist, was ist dann Geld für dich? Wir haben auch in der Mittagspause darüber gesprochen, eben, dass du gewisse Ideen hast für die Zukunft, für Projekte, oder? Das ist ja diesen drei Levels, Geld verstehen, Geld investieren und Geld schützen, oder? Diese drei Komponenten, was bei uns in der Academy auch super, super wichtig ist. Was ist dann Geld für dich? Was bedeutet das für dich?
Ja, vielleicht mal so zum Kontext, ne? Du hast gesagt, also Geld verstehen ist das eine, dann Geld vermehren und dann aber auch schützen, ne? Also Geld für mich ist heute eine andere Definition, als ich sie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren hatte. Früher war das so, Geld ist wichtig und man hat, also keine Frage, Geld ist immer wichtig, ne? So, weil, aber heute sehe ich Geld als ein Erzeugnis von etwas. Also so, sprich, wenn ich einen Mehrwert oder einen Wert, das ist wie ein Tausch, also es klingt irgendwie total rational und sachlich, aber es ist, oder abstrakt, aber es ist für mich ist Geld einfach, hey, ich produziere da draußen irgendwas, ich sage es jetzt mal bewusst produzieren, es kann eine Dienstleistung sein, es kann, also ich, am Ende ist eins, jemand hat ein Problem, dieses Problem wird gelöst und dafür erhalte ich etwas. So, das kann Geld sein, das kann ein Gutschein sein, das kann ein Netzwerk sein, das kann ein Produkt von jemand anderem sein, der mir dabei hilft, so ein anderes Problem wiederum zu lösen und so weiter. So, und das ist eigentlich ein Austausch von Problem und Lösung und dieser Weg dorthin. So, und mit jedem Unternehmer oder mit vielen Unternehmern, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann sagen die, die haben immer Lösungen für Probleme. Die gucken dann, okay, was für Probleme gibt es am Markt, wie kann ich die lösen? Und so, und dann, wenn du große Probleme löst, kriegst du halt auch Massenprobleme, kriegst du halt viel, viel mehr Geld, als wenn du ein super kleines Problem löst.
Das für dich ist wirklich so etwas komplett Rationales, nicht Emotionales, weil das sehen wir immer wieder beim Investieren, oder? Ja. Auch Leute verlieben sich in ein Investment, oder? Ah, ich muss jetzt hier kurzfristig, habe ich diese Probleme, ich muss Geld verdienen und dann, oh nein, ich kann das nicht verkaufen, oder? Also, wenn ich dir richtig verstehe, dann ist der Erfolg eigentlich auch zu mehr Geld, sage ich jetzt mal, dass man sicherlich mal nicht emotional verbunden ist dazu und dass man ein ganz klares Problem löst quasi, um Geld zu verdienen. Oder wie würdest du das noch, oder was würdest du ergänzen?
Ja. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die ganz wenige, also es gibt vielleicht so eine Handvoll Menschen, die das jetzt dann wahrscheinlich mehr, aber eine Handvoll Menschen, die das von mir kennen. Und zwar habe ich 2012, 13, 14 mit einem Geschäftspartner ein Business aufgebaut. So total wurscht, wie das Business, aber wir haben auch gewisse Probleme damit gelöst. Und von heute auf morgen ist dieser Geschäftspartner mit 320 paar zerquetschte, ist er weg. Also es war bis dahin all das Geld, was ich jemals erwirtschaftet hatte. Und das war weg. So, und es war für mich, das war damals für mich so emotional, also aber auch so, so ein Wut und Frust. Ich konnte das nicht mal einordnen, weil ich war so stumpf. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich war so richtig unter Spannung. Bin dann 9 Monate dem hinterhergerannt, habe versucht herauszufinden, wo ist das Geld, wo ist es. Er war nicht greifbar, hat immer nur per WhatsApp so geantwortet und das war's. Und es war, also alle, dieses Nichtwissen war so richtig krass und dann bin ich will jetzt nicht sagen depressiv, aber ich bin schon so abgestumpft dann irgendwann mal, dass ich nur noch auf dieses Geld konzentriert war. Alles andere, Freundschaften, Beziehungen, so komplett alles so, weil ich habe gesagt, hey, das ist alles, was ich habe und ich habe hart dafür gearbeitet, wirklich Ferienjobs gemacht, dann nach dem Studium kaum Urlaub gehabt, immer nur durchgehasselt, so diese ganze Mentalität. Und das war so krass, bis ich irgendwann mal, ich habe auch Coachingstunden genommen, bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, hey, du musst jetzt loslassen. Und was war das Gute dran? Welche Learnings nimmst du mit und so? Und das hat auch noch mal so ein Jahr gedauert, bis ich wirklich so komplett das loslassen konnte. Und das ist ein anderes Verständnis von Geld dann. Weil du gesagt hast, das ist für dich, ist es noch emotional oder nicht? Und ich bin eher sowieso, also wenn du auch meine Frau fragst, ne, also sie sagt dann, ja, du bist eher rationaler und sachlicher. Ja, also, und auf der Ebene passt das halt so, also für mich eher so in die Richtung, dass Geld eher eine sachliche und ich will nicht emotional attached sein dazu. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich das mache, also irgendwie, dann besitzt mich Geld wieder irgendwie so, sondern ich sage, hey, nee, welche Probleme kann ich lösen? Das ist eher die Frage, die ich mir stelle, als wie kann ich noch mehr Geld verdienen?
Ja, verstehe. So ein bisschen zum Abschluss. Du sagst ja jetzt, also von diesen Levels eben Geld verstehen, Geld investieren, Geld schützen. Jetzt, was ist aus deiner Sicht die beste Art und Weise, sein Geld zu schützen? Wie schützt du dein Geld? Sind es die Immobilien, sind es Aktien, Unternehmen gründen, vielleicht auch Kryptowährungen, keine Ahnung was? Ja. Was ist aus deiner Sicht die beste Art, sein Geld sozusagen zu schützen?
Ja, also es gibt ja einmal Geld zu schützen vor dem Staat. So, das ist so ein Punkt, also sprich, das lass dir nicht in deine Tasche greifen. Wie kannst du Steuern optimieren? Das ist so ein Punkt. Aber halt auch irgendwie, weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann mal Enteignungen. Oder also Steuer ist für mich so immer indirekt Abgaben. Also Abgabenlast, es erhöht gewaltig. Ne? Das ist schon irgendwie so unfreiwillig eine Abgabe. Also das ist eine Methode. Da gibt es Strategien. Ich sag jetzt mal so, wie kannst du außerhalb der EU vielleicht investieren, sei es, kannst du Immobilien in Dubai, kannst du Immobilien in Nordzypern, du kannst aber auch in andere Assetklassen, die eben außerhalb des Staates, auch Krypto ist ja auch, kann man nicht einfach so irgendwie eingreifen, das ist so der eine Punkt, aber halt auch durch Unternehmensstrukturen, also einmal sozusagen lokal, ja, dann gibt es Unternehmensstrukturen, das verhindert schon mal so ein bisschen, ne? Das ist nicht mein, ich bin nicht Eigentümer, aber ich kontrolliere vielleicht gewisse Dinge. Auch zum Beispiel durch Stiftungsmodelle oder eben Holdingstrukturen. Das ist so ein Punkt. Und die dritte Säule ist halt so ein Stück weit Diversifizierung von auch Anlageklassen und Märkten. Damit sozusagen nicht, das ist nicht Schutz vor Staat und sonstige Dinge, sondern da geht es eher um Schutz vor Marktschwankungen und Einflüssen. So. Und das sehe ich eher so als drei Säulen. Gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr, aber so auf drei Ebenen runtergebracht, sehe ich das so die drei größten Säulen.
Okay, also das heißt, zusammengefasst, es gibt nicht nur das eine für dich, sondern du bist da diversifiziert aufgestellt für verschiedene Probleme. Um das Geld zu schützen, hast du unterschiedliche Lösungen, so ein bisschen zusammengefasst. Okay, mega spannend.
So wie so eine Firewall auf unterschiedlichen Ebenen.
Jetzt, ich weiß, du bist da in der Planung, YouTube und so weiter und so fort. Wie gesagt, du bist auf Social Media ein bisschen präsent.
Bisschen, ja.
Aber willst du noch raushauen, wo können dich die Leute finden? Sollen sie dich überhaupt finden momentan? Oder?
Man muss mich nicht zwingend finden. Ich finde es schön, dass ich heute sozusagen Gast sein durfte und auch mal meine Weltsicht teilen durfte. Man wird mit Sicherheit in naher Zukunft viel, viel mehr von mir sehen, weil ich einfach auch das Motiv hinten dran vielleicht noch mal ein bisschen zu verstehen. Also das ist nicht so, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt rausgehen und hier die Welt verbessern, so. Sondern mein Impuls war, letztes Jahr im September ist mein Sohn zur Welt gekommen und ich habe gedacht, okay, außer Werten und Disziplin, also all diese Punkte mal mitzugeben, was ist noch, was ich unbedingt ihm mitgeben wollen würde? Und das ist das Topic für mich, Geld, weil ich glaube halt, es ist in der heutigen Zeit sehr wichtig, wie man Geld also versteht, vermehrt und dann halt aber auch schützt und das über Generationen hinweg. Und wenn man das immer der nächsten Generation weitergeben darf, dann finde ich das super gut. Und das war so mein Antrieb zu sagen, okay, ich möchte einfach, ich weiß noch nicht so super klar, in welche Richtung es gehen wird, aber ich lasse mich da so ein bisschen treiben, weil ich weiß, ich mache das nicht für irgendjemanden, sondern ich mache das für meinen Kleinen so.
Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Das heißt, ja, ihr werdet zeitnah irgendwann mal mehr über dich, über Waldemar hören.
Ja.
In der Zwischenzeit auch gerne mal kommentiert mal, ob ihr dieses Format cool fandet, auch über dieses, ja, ein bisschen andere Thema mal zu sprechen. Gerne mal kommentieren, könnt auch mal Fragen reinschreiben. Vielleicht gerne. Machen wir wieder mal ein Interview zusammen, können wir die Fragen aufgreifen. Aber ich danke dir vielmals für die Zeit, Waldemar. Wir müssen jetzt wieder rein.
Danke, Marc.
Wir haben das Zeichen gekriegt, es geht weiter. Danke dir vielmals für deine Zeit und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke sehr. Liebe Grüße.